Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Für Kinder ist die Welt oft gar nicht so kunterbunt und niedlich, wie sie in vielen Kinderbüchern ausschaut. Auch schwere, ernste Themen wie der Tod beschäftigen ganz junge Menschen. Und wie man davon leicht und tiefsinnig, lustig und mit einer eigenen Bildsprache erzählt, darüber spreche ich gleich mit der Autorin Karen Köhler und der Illustratorin Bea Davis, die ihr Kinderbuch Himmelwärts mitgebracht haben. Der Tod geistert durch viele Kinderbücher, manchmal sogar schon durch die dicken aus Pappe für die ganz Kleinen. Aber das sind dann oft Tiergeschichten, damit es vielleicht doch nicht ganz so echt wirkt und uns so nah rückt. Das, wovor wir uns am meisten fürchten, nämlich einen wirklich nahen, vielleicht sogar den nahesten Menschen von allen zu verlieren. Wie das ist, genau davon erzählt die Schriftstellerin Karen Köhler, Autorin unter anderem des Romans Miroloy. Sie hat aber auch Essays und Theaterstücke geschrieben. Darauf kommen wir auch gleich noch, denn aus einem ist jetzt ihr erstes Kinderbuch Himmelwärts entstanden. Hallo nach Hamburg, herzlich willkommen, Karen Köhler.
Hallo Frau Gerg, ich grüße Sie in Berlin.
Ja,
Hallo,
und Bea, bei mir hier in Ihnen, genau, das wollte ich gerade sagen. Bei mir im Studio ist nämlich Bea Davis, Comic-Künstlerin und Illustratorin, und sie hat die Bilder für Himmelwärts gestaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind, Frau Davis.
Ja, hallo, hallo Karen, hallo Andrea.
Hallo Bea.
Ich möchte mir erstmal die Geschichte mit Ihnen zusammen angucken, um die es geht. Das sind ja zwei Mädchen, die da die Hauptfiguren sind, Toni und Yam Yam heißen, die zwei ziemlich schlaue, finde ich, 10-jährige Mädchen. Beste Freunde, die dürfen eine Nacht im Garten zelten. Frau Köhler, erzählen Sie uns doch mal, was das Besondere an dieser Nacht ist.
Naja, die beiden, die haben so ein bisschen drauf hingefiebert auf diese Nacht und haben wochenlang schon ihr Taschengeld für Snacks gespart. Und diese Snacks hat Toni, die Hauptfigur, unter ihrem Bett gehortet. Und sie bauen sich nach einer Internetanleitung eben dieses kosmische Radio und wollen Kontakt mit dem Himmel aufnehmen, also mit Tonis verstorbenen Mutter, von der alle sagen, sie sei jetzt im Himmel. Aber statt der Mutter erreichen sie eben eine Astronautin, die auf der ISS ihre Runden um die Erde zieht.
Also ganz, ganz viele Themen, über die wir auch hoffentlich noch sprechen in den nächsten Minuten. Und ganz große Fragen, der Tod, Verlust, Trauer, die Unendlichkeit des Universums, ganz schön heftig. Hat Sie das gleich gereizt, Bea Davis, oder haben Sie erst mal gedacht, das ist aber irgendwie ganz schön harter Tobak?
Ich habe das Theaterstück von Karen gelesen, als mir das Projekt vorgeschlagen wurde in 2022. Das war noch vor 2 Jahren. Und es hat mich sofort berührt und ich war ganz hin und weg und dachte, das Buch möchte ich auf jeden Fall machen. Und als es dann konkreter wurde, Anfang 2023, und die Arbeit eigentlich loslegen musste, ist mein Sohn für 41 Tage im Krankenhaus gewesen. Und das war, glaube ich, für mich die schwierigste Zeit überhaupt. Und diese Erfahrung hat meine Arbeit an Himmelwärts sehr stark beeinflusst.
Und Sie, Karen Köhler, hatten auch persönliche Verlusterfahrungen, nicht, die damit eingeflossen sind?
Ja, man kann es so ein bisschen an meiner Widmung des Buches auch erkennen. Also ich widme dieses Buch meinem Vater, der mir eben die schönsten Sternschnuppen schickt. Mein Vater ist schwer an Krebs erkrankt und innerhalb von 4 Monaten verstorben. Und ich habe ihn in diesem Prozess begleitet. Und diese Erfahrung war für mich wirklich sehr prägend und lustigerweise. Es war eigentlich so, dass das Theaterstück und der Plot des Stücks, der war schon fertig, bevor mein Vater diagnostiziert wurde. Da holte mich auf einmal mein eigenes Leben ein, genau, und da überschnitt sich auf einmal diese Fiktion mit meiner biografischen Erfahrung.
Aber man muss sagen, es ist trotzdem kein Buch, das jetzt nur, sage ich mal in Anführungszeichen, nur für Menschen ist, die mit Verlust oder mit Trauer zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Es geht aber trotzdem, da wollte ich am Anfang schon nochmal drauf kommen, um Abwesendes in diesem Buch, also um Dinge und Menschen, die man gar nicht sehen kann, wie eben die verstorbene Mutter von Toni, aber auch die anderen Erwachsenen, die sind oft eher so im Hintergrund präsent, der unvorstellbare Weltraum. Bea Davis, Sie haben ganz tolle, stimmige Bilder, finde ich, dafür gefunden. Wie würden Sie die denn beschreiben, Karen Köhler, diese Bilder?
Also mir gefallen die Illustrationen von Bea Davis erstmal richtig gut. Bea war meine Wunschillustratorin, als ich mit dem Hansa Verlag über das Projekt gesprochen habe, habe ich gleich gesagt, ich wünsche mir Bea Davis als Illustratorin und ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Und ihre Illustrationen haben etwas sehr Atmosphärisches. Man merkt, dass da noch so richtige Drucktechnik irgendwie mit drin ist. Es ist sehr roh und rau und dadurch entstehen ja fast so aufgerissene Oberflächen. Es ist ein Dreifarbdruck mit sehr rausragenden Farben auch. Und ich weiß nicht, ich glaube, die springen einem ins Auge und erzeugen gleichzeitig eine ganz, ganz schöne haptische Atmosphäre. Man wird reingesogen in die Illustration.
Wie war das für Sie, Frau Davis? Ist das nicht eine irre Herausforderung, quasi Sachen, die gar nicht da sind, zu zeichnen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss auch vielleicht dazu an der Stelle erwähnen, der Anfang unserer Zusammenarbeit, also die ersten Skizzen, die waren total fehl am Platz.
Ach so?
Ich habe Karin und Hansa meine ersten Skizzen gezeigt und ich habe fast das Schlucken gehört. Genau, dazu möchte ich sagen, vor 2 Jahren, als mir der Verlag kontaktiert hat, hat mir die Verlegerin gesagt, ich kann mir diese 2 Mädchen von dir gezeichnet so gut vorstellen. Und dann irgendwann im Laufe der Arbeit, im Laufe des Prozesses, haben wir uns dafür entschieden, die Mädchen eigentlich kaum zu zeichnen, kaum zu zeigen und eigentlich so wenig wie möglich zu zeigen und uns auf das eben Atmosphärische konzentrieren. Und das war überhaupt nicht einfach für mich. Ich komme aus der Comicbranche eigentlich und Figurenzeichnen ist meine Komfortzone.
Das heißt, Sie mussten da auch mal richtig ans Eingemachte.
Ich musste ganz raus aus dieser Komfortzone.
Aber das ist ja gut, dann entsteht ja auch was.
Dass du da rausgekommen bist.
Was ich ganz toll finde an diesem Buch ist, dass da oft eben Bild und Text auch so miteinander korrespondieren. Also mal ein Beispiel, am Anfang ist eine Lakritzschnecke zu sehen und die entsteht aus einem Wort des Textes und weil sich die Zeit da so lang dehnt. Wie haben Sie das zusammen hingekriegt? War da trotzdem erst der Text und Bea Davis hat sich dann sowas einfallen lassen oder gab es da auch Dinge, über die Sie quasi gesprochen haben, wie die sein sollen?
Ja, ich hatte in meinem Manuskript an den Stellen, wo ich, weil ich eine sehr bildliche Fantasie habe, schon, wenn ich so eine Idee hatte, hier könnte man das und das machen, da habe ich so eine kleine Notiz für Bea reingeschrieben. Nicht im Sinne von, ich wünsche mir das so, aber ich hätte da diese Idee, vielleicht greifst du das auf. Und bei diesem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, dieses langgezogene Wort warten, das hatte ich schon im Manuskript, da waren, glaube ich, 20 Zeilen nur der Buchstabe A. Und da hatte ich dann eine kleine Notiz, irgendwie so vielleicht Lakritzschnecke aus dem Wort oder so. Und ja, hat das irgendwie ganz, ich bin ganz dankbar, dass sie solche Sachen dann auch aufgegriffen hat und das nicht als Eingriff in ihre Kunst empfunden hat, sondern sich darauf einlassen konnte.
Ein tolles Gerät, Sie haben es vorhin schon erwähnt, das wir auch in den Bildern immer mal wieder sehen, ist das selbstgebaute Weltall-Radiofunkgerät, das Toni und Yamyam zusammengebaut haben. Ich habe heute mal einen Physiker in unserer Familie gefragt, weil man denkt, nee, das haben die sich doch ausgedacht. Aber das gibt's tatsächlich, das geht. Ne? Man kann mit dem Weltraum mit einem selbstgebauten Radio sprechen.
Genau, also es gibt richtig so ein Programm von der NASA, das ist auch explizit für Mädchen, wo die lernen, halt so ein Radio zusammenzulöten und damit dann Kontakt zur ISS aufzunehmen, also so einen Amateurfunkkontakt aufzunehmen. Und das hatte ich mal gelesen, bin da irgendwie beim Rabbit Hole klicken im Internet bin ich darauf gestoßen und hatte mir das gemerkt. Und als ich an dem Theaterstück arbeitete, habe ich das dann wieder aufgegriffen.
Und haben Sie sowas auch mal selber gebaut? Weil Sie wollten ja mal Astronautin werden, habe ich gelesen.
Nee, das steht jetzt an, aber ich habe tatsächlich für die Premierenlesung am Sonntag Beas Illustration aus Pappe nachgebaut und habe sozusagen mit so einem zerknitterten Regenschirmantenne und einem, also ich habe das wirklich, diese Illustration versucht nachzubauen. Das hat total Spaß gemacht.
Und Sie, Frau Davis, sind Sie auch so eine Sternenbegeisterte? Können Sie das nachvollziehen, was Karin Köhler da in den Weltraum hinzieht?
Auf jeden Fall, obwohl ich das nie als berufliche Möglichkeit gesehen habe. Also für mich war das Zeichnen immer, das war mein Leitfaden. Das wollte ich auch machen. Aber ich bin auf dem Land aufgewachsen und wir hatten ganz viel Himmel. Das ist klar. Auf dem Land in Italien sehr viele Sterne und dieses im Garten übernachten im Zelt, um Sternschnuppen zu zählen, das habe ich als Kind öfters gemacht.
Mhm. Und das hat ja auch was Tröstliches. Darum geht es ja auch so, in den Himmel zu schauen. Da kommt man sich ja selbst ganz klein vor und die Probleme werden auch ein bisschen kleiner. Das ist auch ein bisschen das Thema, oder Frau Köhler?
Ja, also im Grunde genommen geht es darum, wie wir der großen Vermissung, sage ich mal, begegnen können. Also egal, was eine Person jetzt vermisst, die Astronautin, die vermisst ja auch ganz viel Lebendiges von der Erde und die Schwerkraft. Und Toni vermisst ihre Mutter und Yam-Yam vermisst vielleicht ihren Vater. Oder so. Und wie überwinden wir so eine Vermissung? Und da helfen uns Liebe und Freundinnen. Und wir werden getragen durch gemeinsame Aktivität, vielleicht auch durch ein Verbundensein. Also in diesem Falle sind sie ja auch über diesen Funkkontakt mit der Astronautin verbunden und erfahren dadurch auch Trost. Die Astronautin spiegelt ihnen so ein bisschen, was umgibt euch da unten eigentlich alles Schönes, Lebendiges.
Und manchmal vermisst man ja auch was, obwohl man eigentlich alles hat. Ich finde, da ist das Buch auch unglaublich tröstlich und lebensfroh eigentlich, wo man so denkt, ja, gerade bei diesem Monolog mit der Astronautin. Und da habe ich gelesen, dass sie, Karin Köhler, tatsächlich Kinder ins Gespräch gebracht haben mit einer Astronautin. Was wollten die Kinder denn von der wissen?
Das steht alles im Buch. Also ich habe die Fragen der Kinder, das war eben in der Zusammenarbeit mit dem Jungtheater Ingolstadt, die Uraufführung gemacht haben des Theaterstücks. Da haben wir Kontakt aufgenommen zu Susanna Rundell, die sich bereit erklärt hat, für ein Zoom-Gespräch mit einer Partnerklasse eben Fragen zu beantworten. Und die Fragen der Kinder, die habe ich alle Toni und Yam-Yam untergejubelt. Mhm. Also das sind schon sehr 1:1 Fragen, die Kinder wirklich einer Astronautin gestellt haben.
Und Sie haben es jetzt schon, man hat es schon gehört, das Wort Vermissung zum Beispiel erfunden, aber da sind noch viel mehr Wortschöpfungen in diesem Text. Das macht ihn auch so toll. Lautmalereien, Sprachspiele. Und die Erzählerin ist ja Toni, also das ist so deren Kopf, der so bunt und eigentlich ja auch sprachlich lustig ist. Wie haben Sie zu diesem Toni-Sound gefunden?
Ich hatte, als ich die Aufgabe bekam, aus dem Theaterstück eben ein Buch zu machen, musste ich mich ja für eine Erzählperspektive entscheiden. Also im Theaterstück sind das ja alles Erzählperspektiven. Und ich habe mich eben auch aus persönlichen Gründen für die Perspektive von Toni entschieden. Und ich denke, Tonis Kopf überdeckt sich sehr stark mit meinem. Sie kommt ja aus mir. Und ihr Welterleben, das war auf einmal sehr schnell da. Ich konnte da sehr gut zugreifen auf ihre Sprache und habe einfach losgelegt. Und es war mir wirklich ein Vergnügen, in diesen Kopf der Figur einzutauchen und ihre quirlige, manchmal auch sehr verschachtelte Gedankenwelt zu erkunden. Das hat richtig Spaß gemacht.
Und es gibt dann noch eine zweite Erzählebene, das ist Tonis Notizbuch, in dem schreibt sie zum Beispiel Erinnerungen an ihre Mutter auf, an Geburtstage, aber auch an schmerzliche Erinnerungen. Das gab es ja im Theaterstück wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, das gab es nicht genau. Auf der Jetzt-Zeitebene passiert ja nicht so viel Aktion, also zwei Mädchen übernachten im Garten und funken in den Weltraum. Und im Theaterstück wird das natürlich aufgebrochen durch die Spielfreude der DarstellerInnen und es passiert sehr viel auf der Bühne. Und für den prosaischen Text habe ich gemerkt, ich möchte eine Ebene haben, die so ein bisschen Fleisch an die Knochen bringt quasi, wo ich die Backstory von Toni erfahre. Warum ist sie da? Was fühlt sie? Was ist ihre Geschichte? Und das eben diese Funktion übernimmt dieses Notizbuch. Bea hat das auch illustratorisch ganz toll aufgegriffen, diese andere Ebene, und hat die so ein bisschen abgesetzt. Also diese Seiten von Tonis Notizbuch, die sind immer ein bisschen anders gestaltet, aber haben alle eben eine hellblaue Fläche, hellblaue, bisschen abstraktere Textur. Und dadurch erkennt man es auch optisch sehr gut, dass das jetzt eine andere Ebene ist.
Das Buch hat ja eh eine besondere Farbkomposition, finde ich, Bea Davis. Dunkelblaue Schrift, dann diese Illustrationen in besonderen Farben, die sich auch immer wiederkehren. Das sieht schon so ein bisschen anders aus als das, was man so normalerweise im Kinderbuchregal findet. Wie sind Sie zu diesen Farben gekommen?
Ich komme eigentlich aus der Druckgrafik. Das habe ich an der Uni sehr, sehr oft gemacht. Und wenn man an Druckgrafik denkt, dann muss man wissen, dass bei den meisten Verfahren jede Farbe ist ein Druckvorgang. Und so ist es auch beim Buch eigentlich. Ne? Es wird immer eine Farbe gedruckt und dann die nächste und dann die nächste. Und aber bei den meisten Kinderbüchern sind die Farben aus Siamoike, sagt man, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zusammengesetzt. Und das ermöglicht zwar total viele Farben, aber ich habe als Künstlerin immer das Gefühl gehabt, das ist eine Übersetzung meiner Illustrationen in einer anderen Sprache sozusagen. Mhm. Während wenn ich mir die Farben ganz genau aussuche, dass die heißen Sonderfarben, das sind ad hoc gemischte Farben, mit denen man die Bücher dann druckt, ist das Buch mein Kunstwerk. Nicht meine Illus, sondern sind das Kunstwerk für mich, sondern das Buch als Objekt. Und das ist für mich sehr wichtig.
Und das ist auch wirklich gelungen. Ich möchte am Schluss noch sagen, dass es auch in dem Buch geht es ja quasi, gibt es auch so eine Art Countdown. Also es geht von 10 bis zur 0 runter am Ende. Also es geht ums Ende und gleichzeitig geht es aber auch eben im Lauf des Buches wieder an den Anfang. Denn für Toni zumindest ist dieses Ende doch auch ein Anfang, oder Karin Köhler? Ha, jetzt ist Karin Köhler weg. Da hat irgendwas mit unserer Leitung nicht geklappt. Aber ich denke, wir haben einen guten Eindruck von diesem tollen Buch bekommen. Karin Köhler und Bea Davis, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und das Kinderbuch Himmelwärts von Karin Köhler mit Bildern von Bea Davis ist gerade erschienen im Hansa Verlag und schon ausgezeichnet worden mit dem Kinderbuchpreis Lux des Monats.
Straßenkritik.
Ich bin die Leonie Gröner und ich wohne in Augsburg. Das letzte Buch, was mich sehr begeistert hat, war King Kong Theory von Virginie Despont. Es war tatsächlich das erste rein feministische Buch oder was Feminismus quasi zum Thema gemacht hat, was ich mir gekauft habe. Und ich war wahnsinnig davon überrascht, wie sie quasi jede gefühlt Perspektive mit einbezogen hat und nicht nur sich selbst, sondern eben auch immer versucht hat, die Perspektive auch zum Beispiel von Männern mit einzunehmen. Die Art, wie sie das in ihrer Sprache rübergebracht hat, die schon auch derb, einfach direkt. Und ich kann dieses Buch nur empfehlen.
In Augsburg liest Leonie Gröner die King Kong-Theorie der französischen Schriftstellerin Virginie Despont, übersetzt von Claudia Steinitz und Barbara Heber-Scherer, erschienen als Taschenbuch bei Kiepenheuer und Witsch für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Akos Doma ist Schriftsteller und Übersetzer aus dem Ungarischen. Dort kam er 1963 zur Welt und als 14-Jähriger ging er mit seinen Eltern nach Deutschland. Und jetzt inzwischen ist schon sein vierter Roman erschienen. Das Haus in Limone heißt er und Olga Hochweiß hat dieses Buch für uns gelesen. Worum geht's? Was erzählt Akos Doma da für eine Geschichte in diesem Buch?
Ja, es sind erstmal zwei Geschichten, die parallel laufen. Man könnte auch sagen, gegenläufig. Im Zentrum aber steht derselbe Mann, Gabriel Berger. Anfang 50. Er kommt aus München, ist für ein kurzes Wochenende an den Gardasee gereist, in den Ort Limone, der ja dem Buch seinen Titel gibt, wo er sein Ferienhaus verkaufen will. Und die Verabredung mit dem potenziellen Käufer steht auch bereits. Aber dann passieren ganz merkwürdige Dinge. Eine Frau sitzt plötzlich an seinem Bett. Sie ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Mann, Liliana. Und weil Berger sich in der Gegend gut auskennt, begleitet er sie etwa zu dem Haus, in dem sie früher mal mit ihrem Mann, diesem verschwundenen Mann, Urlaub gemacht hatte. Berger trifft aber auch zufällig auf eine junge Frau namens Nella, Mitte 20, die erinnert ihn ganz stark an seine große Liebe Anna, die wiederum ebenfalls verschwunden ist. Und dieser Ersatz Anna folgt er dann im Laufe des Buches ja geradezu hypnotisiert.
Aha, also eine Geschichte, Liebesgeschichte zwischen einem älteren Mann und einer jüngeren Frau. Da geht es auch noch um mehr, um was anderes?
Ja, dass es um mehr geht, das ist eigentlich von der ersten Seite an klar, denn der Roman beginnt mit einer nüchternen Beschreibung eines Suizides. Suizids. Ein gewisser Sebastian F. fährt am Ostersonntag des Jahres 2018 mit der Gondel auf den Monte Baldo, um sich dann mit einem Gleitschirm in den Gardasee und in den Tod zu stürzen. Und es scheint erstmal nichts mit diesen erwähnten Figuren zu tun zu haben, aber natürlich setzt sich dann so Stück für Stück wie in einem Puzzle zusammen, was Gründe und Hintergründe dieses Todes sind und in welcher Beziehung dieser Sebastian F. zu Berger, unserer Hauptfigur, aber eben auch zu Liliana und Anna hatte. Das wird aufgerollt, auch durch Rückblenden. Es geht nach München, nach Berlin, in die Slowakei. Wiederum von dieser Liliana erfahren wir Erinnerungen an ihre Ehe mit diesem verschwundenen Ehemann. Es geht um Dinge, die ihre Familie betreffen, die scheinbar unverbunden sind mit allem, was Berger wiederum hier widerfährt, bis sich dann plötzlich in einer einzigen Erzählstrang sich quasi alles verbindet, was wir vorher an so verschiedenen Ecken erfahren haben. Das liest sich natürlich verwirrend erstmal, wie so ein Spiegelkabinett, wo Identitäten und Namen wechseln. Dann aber entsteht daraus natürlich auch ein Spannungsbogen, eine ja geheimnisvoll vorwärtstreibende Handlung, der man erstmal auch ganz gerne folgt.
Und wie ist das so geschrieben? Das klingt ja so ein bisschen nach Melancholiestoff, irgendwie eine unerfüllte Liebe, Erinnerungen. Wie liest sich das?
Ja, also Melancholie spielt eine Rolle, vor allem aber auch viel Nostalgie findet man da unter dieser italienischen Sonne. So ein bisschen bittersüß wie in einem Nouvelle Vague-Film. Und den verehrt dieser Protagonist auch ganz besonders, überhaupt die 60er Jahre, als Zitat große Kunst und große Gefühle noch kein Widerspruch waren. Der Roman liest sich eigentlich selbst auch so ein bisschen wie so ein Nouvelle Vague-Film. Berger ist so ein verträumter Romantiker, einer, der leidet an der hässlichen Welt, wie sie sich uns heute zeigt, der sich in Kunst, Literatur, Musik flüchtet, der die große Liebe absolut setzt. Und die Frauen sind in diesem Buch umgekehrt ganz jung und schön, tragen luftige Kleider, auch wie in so einem Film, und interessieren sich auch erstaunlicherweise für diesen leicht wehleidigen älteren Mann. Berger erzählt in der Ich-Perspektive. Es gibt viele Dialoge mit ihm. Also man könnte das natürlich auch interpretieren als so eine Art Selbstentlarvung dieser Figur, die einem nicht unbedingt sympathisch werden muss. Aber mir scheint der Tod auch in den nicht von ihm erzählten Passagen dann doch stark romantisierend. Es fällt einem da auch ein bisschen schwer, Bergers Suche nach Heilung, nach einem Abschließen mit seiner offensichtlich tragischen Vergangenheit so richtig ernst zu nehmen.
Also nicht so ganz begeistert klingen Sie.
Nee, da ist einfach zu viel Klischee am Werk. Also zum einen auch, was die Hintergründe dieser Geschichte angeht, sehr konstruiert. Und auch die Sprache tappt leider immer wieder in diese Kitschfalle à la ich hätte den Rest meines Lebens so darlegen können, umhüllt von Nellas Nähe. Solche Sätze gibt's häufiger. Aber vor allem das Problematisch, das ist das Frauenbild in diesem Roman. Das ist wirklich ärgerlich. Also diese männlichen Zuschreibungen, wie Frauen so sind, die treten wirklich geballt auf. Frauen sind also jung, vital oder aber wenn nicht jung, dann aber mindestens schön und auf eine Art abgründig. Es gibt leider ganz schlimme Klischees, was speziell Frauen aus Osteuropa angeht in diesem Buch. Eine Nebenfigur ist eine Italienerin, frustriert, weil sie keine Kinder kriegen kann. Und die wird mit dem Satz bedacht, man sah ihr nicht an, dass sie schon jenseits der 40 war. Also das ist nicht schön zu lesen. Es ist mir alles einfach ein bisschen zu klischeehaft und leider auch zurück.
Olga Hochweiß über den neuen Roman von Akos Stoma, Das Haus in Limone. Erschienen ist das Buch beim Salzburger Verlag Jung und Jung. Es hat 283 Seiten und kostet 24 Euro. Jan Assmann war einer der ganz großen Gelehrten, einer der wichtigsten Intellektuellen dieses Landes. Er lehrte in Heidelberg und Konstanz und gemeinsam mit seiner Frau Aleida entwickelte der Kultur- und Religionswissenschaftler unter anderem den Begriff des kulturellen Gedächtnisses. Beide erhielten auch zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit, unter anderem 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Bei diesem einflussreichen Begriff des kulturellen Gedächtnisses geht es unter anderem darum, dass ganze Gesellschaften eine gemeinsame Erinnerungskultur haben.
Was uns verbindet, wie zum Beispiel Herkunft, Religion, Überzeugungen oder Projekte, ist zugleich auch das, was uns trennt. Eine Schlüsselfrage ist deshalb, wie exklusiv oder inklusiv ist dieses nationale Wir, das durch Identität und Identifikation entsteht.
Der Ägyptologe Jan Assmann war das. Er ist nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. Und wir möchten ihn und sein Werk würdigen im Gespräch mit Friederike Seyfried, der Direktorin des Ägyptischen Museums Berlin. Hallo, guten Morgen, Frau Seyfried.
Guten Morgen.
Sie haben ja bei Jan Assmann studiert, also kannten Sie ihn auch persönlich. Was fällt Ihnen denn zuerst ein, wenn Sie an ihn und die Arbeit mit ihm denken?
Dass ich sehr, sehr viel meiner beruflichen Karriere ihm zu verdanken habe. Aber vielleicht ist das Allerwichtigste, wenn man an diesen Lehrer denkt, dass was man von ihm gelernt hat, wie viel von ihm und mit ihm und was es für ein außergewöhnlicher Mensch war, der ein absolutes Harmoniebedürfnis hatte. Aha. So hat es sich zumindest für mich dargestellt. Und er war auch immer ein freundlicher Mensch. Und das ist was ganz Besonderes.
Aber er hat sich ja mit ganz wichtigen Fragen unserer Zeit befasst, auch gemeinsam eben mit seiner Frau. Da ging es um Religion und Gewalt, um Intoleranz, Wahrheit, Gedächtnis. Was würden Sie sagen, sind seine wichtigsten Werke?
Also seine wichtigsten Werke sind natürlich, ist die Implementierung mit Aleida Assmann zusammen, das kulturelle Gedächtnis. Ich glaube, das hat uns seit den 90er Jahren wirklich im gesamten Wissenschaftsdiskurs, kulturellen Diskurs begleitet, hat neue Akzente gesetzt und ich glaube, davon profitiert unsere Gesellschaft nach wie vor. Das ist einfach außergewöhnlich, was er damit geschaffen hat. Er hat natürlich vieles auch auf dem Sektor der Ägyptologie an ganz grundlegenden, wichtigen Werken geschaffen, die für unseren kleinen Fachbereich sehr bedeutsam sind. Aber was so ganz besonders ist, ist eben diesen kulturellen Ansatz, der über die Ägyptologie dann hinausgereicht hat und die gesamte Diskurslandschaft, intellektuelle Diskurslandschaft unseres Landes geprägt hat.
So ein Mensch, der sich mit all diesen Fragen und Themen befasst und mitten im Diskurs unserer Zeit steckt, hat man das bei Begegnungen mit ihm auch sofort gemerkt, dass er so neugierig und anteilnehmend an allem ist?
Dass er sehr empathisch und anteilnehmend ist an allem, das hat man immer gespürt. Das ist ganz klar. Er war ein immer sehr aufmerksamer Mensch, hat immer gut zugehört und ich glaube, das gute Zuhören zeichnet das ja natürlich auch aus. Nur dann kann man auch so außergewöhnlich arbeiten. Und was vielleicht auch eine ganz besondere Eigenschaft von ihm war, er hat in einer einzigartigen Fähigkeit klare Definitionen für die kompliziertesten Sachverhalte geschaffen, die konnte er formulieren. Und auf diesen Definitionen aufbauend hat er dann die Diskurse entwickelt. Und das war einfach genial. Das muss man sagen, es war genial.
Und als Lehrender natürlich auch toll. Also hat er da bestimmt auch Sie als quasi geistige Enkelin von ihm. Würden Sie sagen, dass er auch als Lehrender, als Professor und Intellektueller da ganze Studentengenerationen geprägt hat?
Oh ja, ich glaube, uns Kommilitonen der damaligen Zeit, als wir in den späten 80er, frühen 90ern in Heidelberg studiert haben. Wir haben unglaublich von dieser Größe profitiert. Er hat uns ganz viel Freiheit gelassen bei unseren Studien. Er hat großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten gesetzt und er hat uns in alle seine Arbeiten mit einbezogen. Ich weiß noch, wie er Theologie und Frömmigkeit, dieses wirklich wichtige Werk, zum Druck gegeben hat und wie er mit uns Studenten dieses ganze Werk in einer Vorlesung durchgegangen ist. Und wir haben so viel profitiert von diesem ganz engen Zusammenspiel zwischen dem Lehrenden und den Lernenden. Das war wirklich für mich prägend und außergewöhnlich.
Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch zum Tod des Kultur- und Religionswissenschaftlers Jan Assmann. Dankeschön, Frau Seyfried.
Ich danke Ihnen und er wird immer in unserem Gedächtnis weiterleben.
Seit über 40 Jahren gibt es den bunten Bücherladen in Filderstadt-Bernhausen und von Anfang an war Ulrich Straub dabei und ich freue mich, jetzt mit ihm verbunden zu sein. Hallo, schön, Sie zu sprechen, Herr Straub.
Guten Tag, Frau Gericht. Gleichfalls.
Ja, wenn man so lang an einer Wirkungsstätte tätig ist, sage ich mal, was war denn da so Ihre Lieblingszeit? Wann war es am schönsten im bunten Bücherladen?
Ach, es ist eigentlich immer schön. Die Zeiten ändern sich, aber die Arbeit macht mir nach wie vor großen Spaß.
Und was ist das Bunte am bunten Bücherladen? Woran macht sich das bemerkbar bei Ihnen?
Ich denke so, die Auswahl, die Vielfalt von großen, wichtigen Verlagen bis hin zu kleinen Independent-Verlagen, das Gespräch mit den Kunden. Also es gibt viele, viele, viele Sachen. Man hat natürlich ja auch, man verfolgt Kunden über lange Zeit, wenn man so lange in einem Laden ist.
Stimmt, die sind ja auch bunt. Ja. Und Ihre Auswahl an Empfehlungen fand ich auch ganz schön bunt. Womit wollen wir anfangen?
Fangen wir mit Murakami an.
Mit Murakami? Den habe ich gar nicht auf meiner Liste. Sagen Sie mal.
Die Stadt und ihre ungewisse Mauer?
Ja, legen Sie los. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Also es ist ein wunderbares poetisches Buch, eine Liebesgeschichte, fängt erstmal an als Liebesgeschichte zwischen einem 16- und 17-Jährigen und irgendwann sagt ihm dieses Mädchen, ich bin gar nicht wirklich hier, mein wahres Ich lebt in einer Stadt mit einer ungewissen Mauer. Sie beschreibt ihn, wie er da hinkommen kann und er kommt dahin, sucht sie auf und sie erkennt ihn nicht wieder und auf ganz merkwürdige Art und Weise verschwindet er wieder aus dieser Stadt und landet in der Realität und arbeitet dann in Tokio als Buchhändler. Und irgendwann zwickt es ihn aber und er sehnt sich nach diesem Mädchen zurück und nimmt eine Stelle in einer Bibliothek in den Bergen bei Fukushima an. Und was mir so gefällt an dem Buch ist einfach, wie er vermischt die Fantastik, den Traum, philosophisches Nachdenken und das Ganze noch unheimlich gut und lesbar geschrieben. Also besser kann es nicht gehen.
Unsere Rezensentin, erinnere ich mich, hat es auch sehr gelobt. Die meinte, man ist dann in so einem Art Zustand, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, auf dieses Buch.
Ja, also es geht mir immer so mit ihm. Ich bin sofort irgendwie drin.
Also ein neuer Roman für alle Murakami-Fans. Was haben Sie noch für uns parat? Was wollen Sie uns noch ans Herz legen?
Iris Wolf, Lichtungen. Es ist, ich weiß nicht, Iris Wolf ist eine Autorin, deutsche Autorin, die in Hermannstadt geboren ist. Also, und diese Geschichte ist eine Liebesgeschichte oder eine Freundschaftsgeschichte zwischen Lev und Kato, die sich praktisch seit Kindheit kennen. Rumänien bricht zusammen und die Grenze ist offen, Kato geht und Lev bleibt dort. Also es ist so ein bisschen auch das Thema, der eine bleibt, der andere geht, aber trotzdem bleibt nichts so, wie es ist. Und in dem Spannungsfeld und in dieser wunderbaren Freundschaftsbeziehung zwischen diesen beiden spielt dieses Buch und das finde ich ist ja bisher mit Abstand bestes Buch. Also es hat mich sofort verzaubert.
Weil sie auch so eine schöne, besondere Sprache hat, nicht?
Sie hat eine schöne Sprache, sie erzählt tolle Geschichten. Und es ist natürlich immer so dieses Geschichte ja, verlassen auch. Sie hat ja auch das Land verlassen, also woanders hingehen, woanders neu anfangen oder da bleiben. Da bleibt natürlich auch nicht, bleibt es auch nicht gleich.
Es geht auch um Fragen, die uns alle angehen eigentlich. Ja. Ne? Und was ist Ihr dritter Tipp?
Marseille 1940 von Uwe Wittstock. Das ist ein Sachbuch. Es spielt praktisch nach dem Einmarsch von Hitler, dem wahnsinnig schnellen. Es sind unglaublich viele Emigranten in Frankreich und alles versucht nach Süden zu kommen in die noch nicht besetzte Zone. Marseille als Ziel, von dem er wegkommt. Deshalb heißt es auch Marseille 1940. Und eine amerikanische Hilfsorganisation versucht, Flüchtlinge, vor allem auch prominente Flüchtlinge, aus diesem Dilemma herauszukriegen und schickt einen jungen Mann, Varian Fry, nach Marseille, der eigentlich gar nicht vorgesehen war und der sich plötzlich aber irgendwo in dieser Rolle einfindet und alles tut, um diese Leute rauszuholen. Und man begegnet ganz vielen bekannten Menschen auf diesem Versuch, da rauszukommen. Heinrich Mann, Franz Werfel, Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger, Walter Benjamin, also ganz viele Geschichten, die da mit eingewoben sind. Und das Ganze liest sich eigentlich wie ein Krimi und ist natürlich, wenn man sich die aktuelle Welt anguckt, auch wieder ganz aktuell. Nämlich was passiert, wo kommen die Menschen unter? Damals wollte es ja auch kein Mensch. Es war ganz schwierig, aus diesem Land rauszukommen, Verzweiflung. Aber eben auch Leute, die helfen und was Gutes tun.
Und das klingt so, als ob das auch Lust machen könnte, die Originaltexte dieser Autoren, um die es da geht, auch mal wieder in die Hand zu nehmen.
Mit Sicherheit. Ich meine, Hannah Arendt ist sicherlich, und Leon Feuchtwanger ist bei uns ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber liest sich ja immer auch toll. Und Franz Werfel hat auch, da gibt es auch eine nette Anekdote, er ist praktisch fast festgenommen worden und ist dann in einem Kloster untergekommen, das der heiligen Bernadette geweiht war. Und er hat gesagt, wenn ich das überlebe, dann schreibe ich einen Roman. Und er hat dann Bernadette geschrieben, eines seiner erfolgreichsten Bücher, als Dank dafür, dass er das überlebt hat.
Die Tipps von Ulrich Straub, von Uwe Wittstock, Marseille 1940, der neue Haruki Murakami-Roman und Iris Wolfs neuer Roman Lichtungen. Vielen Dank, Herr Straub, dass Sie uns diese Bücher empfohlen haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch im bunten Bücherladen Filderstadt. Bis bald.
Bis bald.